Ja, voll schön. So humble einfach. Ich glaube, dass ich das Gefühl hatte, dass ich die Tür reingelaufen bin, dass mich einfach das Gefühl des Wohlfühlens mich eingenommen hat.
Wie schön.
There is someone, there is a sister. Und irgendwie, she made it and she's still irgendwie humble. Und ach, ich liebe es.
To Podcast.
Der Podcast von Tupoka Ogette. Gespräche unter Schwestern.
Herzlich willkommen zur Season 2 von Tu Podcast. Ich bin Tupoka und die Gastgeberin des Podcasts. Als Trainerin, Aktivistin und Autorin rund um das Thema Rassismus, Rassismuskritik, begleite ich zusammen mit meinem Mann Steven Institutionen, Organisationen und Individuen auf ihrer rassismuskritischen Reise. Dieser Podcast ist unser Herzensprojekt. Gespräche mit schwarzen Frauen haben mir den Weg in das Verständnis über mich selbst als schwarzer Mensch in dieser Welt geebnet. I am because they are. Bis heute sind es diese Gespräche, die mich stärken, bereichern, aber auch heilen und wachsen lassen. Und Black women are badass. Literally. Schwarze Frauen haben schon immer kreiert, gekämpft, entdeckt, inspiriert, erschaffen, erforscht, geschrieben, geglaubt, geliebt und gehofft, trotz und wieder unglaublicher Barrieren, Grausamkeiten und Erniedrigungen, die ihnen rassistische und patriarchale Machtstrukturen, gegebenenfalls auch noch heteronormative, koloristische, ableistische, homo- oder transfeindliche oder weitere Machtstrukturen in den Weg geworfen haben. Ihren Geschichten beizuwohnen und zuzuhören ist bereichernd und, wie ich finde, ein Privileg für alle. Representation matters. Und ich freue mich darüber, eine Plattform zu haben, auf der ich mit unterschiedlichsten Frauen sprechen kann, die alle mit ihren individuellen Geschichten unsere Welt bereichern. Gleichzeitig wissen wir, dass Tu Podcast niemals allen Stimmen, die eigentlich gehört werden sollten, gerecht werden kann. Deshalb ist es uns wichtig, darauf hinzuweisen, dass ihr vor allem als weiße ZuhörerInnen immer im Hinterkopf habt, dass die geschilderten Erlebnisse natürlich an kollektive Erfahrungen und Positionierungen anknüpfen, aber dass sie eben niemals repräsentativ für alle schwarzen Frauen stehen können. Und, quite frankly, auch nicht stehen sollten. Viel Inspiration, Erkenntnis oder auch einfach Spaß beim Hören der Gespräche. Werbung. I+M Naturkosmetik Berlin ist kein weiteres Startup. Es ist ein echtes Bio-Pionierunternehmen der ersten Stunde. Bereits seit 1978 ist I+M unermüdlich im Einsatz, die Naturkosmetikbranche zu revolutionieren. Unter der Flagge Fair Organic Vegan vereint das Unternehmen heute Ökologie, soziales Engagement und modernen Lifestyle. So enthalten alle I+M-Produkte nicht nur den höchsten Fairtrade-Anteil unter den Kosmetikmarken, sie sind auch nach höchsten Standards zertifiziert, vegan, tierleidfrei und klimaneutral. Ein Viertel der Gewinne von I+M fließen jährlich in ökosoziale Projekte. Oberstes Unternehmensziel ist und bleibt nachhaltiges Handeln vor Wachstum und Profit. Perfekt für den Sommer. Die mineralische Sonnenschutzserie Sun Protect. Mit milden Formulierungen aus Bio-Rohstoffen, die nanopartikelfrei, reef-friendly und obendrein wasserfest sind. So schützt du deine Haut mit natürlich mineralischen UVA, UVB-Filtern und der himmlisch leichte Duft bringt dich direkt in Sommerlaune. Mit dem Code TUPODCAST20 bekommt ihr bis zum 31.12.2021 20% auf alles im I+M Online-Shop. Ausgenommen Produkte und weitere Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir sind wieder da mit einer neuen Folge. Wie ihr sicher bemerkt habt, gab es im Mai keine Folge. Das tut uns sehr leid, aber das lag daran, dass wir an einem anderen sehr, sehr großen Projekt gearbeitet haben, an dem wir seit einem Jahr arbeiten und dieses Projekt auch gelauncht haben. Und zwar ist das die Tupokademy. Und das ist unsere erste Online-Akademie zum rassismuskritisch denken lernen, und zwar für dich zu Hause. Und das ist so, dass du über 2 Monate 29 Erklärvideos erhältst, Zugang zu einem Tupokademy Podcast, in dem du, dem ich deine Fragen beantworte, und unser Herzstück erhältst, und zwar ist das das Tupokademy Journal, was dich über 2 Monate mit Anregungen, Fragen und Platz für deine eigenen Gedanken begleitet. Das erhältst du je nach Modul, elektronisch oder sogar im Print. Und ja, schau doch gerne mal vorbei auf www.tupokademy.de, findest du auch in den Shownotes. In dieser Folge spreche ich mit Noor Sharif Ali. Sie ist Studierende, Politologin, Soziologin und Politikerin, und sie ist Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke in Hessen. Es ist ein Gespräch über Familie und intersektionale Perspektiven, über Kampfgeist und Repräsentation, über Heimat, knarzendes Parkett und transgenerationales Empowerment. Ich wünsche euch sehr viel Spaß und Inspiration beim Hören dieser Folge. Mein Lieblingsmoment und auch der mit dem meisten Adrenalin in unserer Booth hier ist der, wo ich die neue Gästin vorstelle. Und ja, dieser Moment ist jetzt da. Oh mein Gott, Trommelwirbel. Herzlich willkommen, Noor Sharif Ali.
Hallo.
Herzlich willkommen zu Tu Podcast. Wie schön, dass du da bist.
Schön, dass ich da sein darf. Ich bin total aufgeregt und bin total überrascht und fühle mich gerade auch gleichzeitig irgendwie wohl. Und ja, was eine Ehre, dich hier zu sehen.
So eine tolle Kombi, finde ich, ja. An Gefühlen. Ja, geht mir ähnlich. Ich bin auch immer aufgeregt, habe ich dir gesagt, immer im Vorgespräch gerade. Ich stelle dich kurz vor und du ergänzt.
Ja.
Alright. Noor ist Studierende, du bist Politologin, du bist Soziologin, du bist Politikerin, du bist Stadtverordnete und Fraktionsvorsitzende in Fulda. Du trittst für die Linke Hessen in der Bundestagswahl auf Platz 6 an. Außerdem bist du Gründungsmitglied von White Star Somalia e.V., von der ISD Kassel, also Initiative Schwarze Menschen in Kassel, und Diasporas Voice. Du bist Referentin für Schulungen, Workshops und communitybezogene Arbeit zu den Themen FGM, also Female Genital Mutilation, antimuslimischen Rassismus und antischwarzen Rassismus. Du bist Dozentin im Talent Campus Kassel, Kultur macht stark, Bündnisse für Bildung und für Eingliederungsprojekte von Frauen mit Fluchtbiografie in Kassel. Mic drop, sag ich mal.
Genau, ja, ich habe dem gar nichts hinzuzufügen. Ja, it's a lot, aber das ist meine Arbeit tatsächlich. Mhm. Und ich kann nur sagen, außerhalb der Politik, wie sehr ich diese Arbeit einfach total liebe und wie viel Kraft sie mir gibt. Und dass ich sie manchmal gar nicht mehr als Arbeit sehe, sondern als etwas, was mir persönlich gut tut und mir so viel wiedergibt in dieser Gesellschaft.
Wahnsinn. Ja. Also das ist einfach so Black Women Magic right here. Yes. Also diese ganzen Sachen, total der Hammer. Und genau, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, warum wir sie, also ohne sie wäre diese Staffel nicht richtig. Deswegen ist voll die Ehre, dass du da bist. Vielen Dank. Lass uns einsteigen mit ganz easy. Wie geht's dir? Oder ist das easy in diesen Zeiten? Ich weiß es nicht. Wie geht's dir gerade? Wie geht's dir heute? Ja. Wie geht's dir zurzeit?
Oh, vielen Dank. Ich finde, das ist eine sehr wichtige Frage. Jetzt gerade nach der Pandemie, nach den Auflockerungen. Und wie geht es mir? Ich finde, das ist so, Es ist total weird, wieder draußen zu sitzen, in der Außengastronomie, Menschen zu sehen, dich zu sehen, keine Podcastaufnahme irgendwie online zu gestalten, dass Online-Veranstaltungen jetzt auch in Real Life stattfinden. Und ich finde, man muss sich erstmal daran gewöhnen, Menschen wiederzusehen, Socializing. Und manchmal ertappt man sich irgendwie in dem, wie man sich, habe ich mich gerade richtig benommen, habe ich gerade das Richtige gesagt? Aber es geht mir gut. Die Sonne scheint draußen. Es ist schön, wieder irgendwie Menschen zu sehen. Vielleicht auch ab und an mal jemanden zu umarmen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Weißt du, was ich meine? Und es ist irgendwie gut, dass man Licht am Ende des Tunnels wieder erblickt.
Voll. Ja, ich kann das total unterschreiben mit diesem sozialen sich begegnen. Also ich habe so richtig Anxiety gehabt am Wochenende. Am Wochenende, also wir nehmen jetzt auf, ich weiß gar nicht, welcher Tag heute ist, aber jedenfalls letztes Wochenende war es ja, dass diese Regelungen sich gelockert haben. Und dann auf einmal hatten wir irgendwie so 5 oder 6 Einladungen parallel. Und ich war so richtig gestresst und war so, oh mein Gott. Und das hat dazu geführt, dass ich einfach zu Hause geblieben bin.
Ja.
I can't.
Und ich finde, das sollte normalisiert werden, dass man nicht gleich funktionieren kann nach so einem Jahr, dass man auch das Recht hat zu sagen, okay, ich habe gerade die Möglichkeit, 6 Termine wahrzunehmen, aber I want to have still my space und ich möchte zu Hause bleiben, weil es mir einfach zu viel ist. Und
voll.
Normalize this, please.
Ja, voll. Und dann habe ich ganz laut Backstreet Boys angemacht und war alleine und habe zu Hause getanzt. It was so much fun. Und ich habe auf Insta auch so eine Umfrage gestartet, so eine kleine, weißt du, in den Stories, ob es anderen Menschen auch so geht. Und es waren wirklich, also tausende Menschen, die, also oder 93% haben gesagt, ja, sie haben auch Anxieties. Also, I was not alone. Ich glaube, wir alle brauchen so einen Moment, wieder reinzukommen. Ich erinnere mich auch, dass es letztes Jahr ähnlich war, im Sommer.
Total. Und es hat ja auch was mit einem gemacht, das Jahr. Und es hat auch viel Energie gekostet und viele Ängste geschürt und viel Kraft. Ja. Und ich finde, dass man nicht verlangen darf, dass man jetzt einfach funktioniert. Und das ist total menschlich.
Voll. Aber die Sonne scheint, du hast recht. Und das ist, allein das ist so, die Lebensgeister kommen zurück,
ja,
oder?
Genau, ja.
Und was mir auch aufgefallen ist mit diesem, also dass es wieder mehr soziale Begegnungen gibt und dass zum Beispiel auch Schule wieder voll greift und so, dass meine Sorge um das Thema Alltagsrassismus und diese kleinen Mikroaggressionen, die so im Alltag passieren, wieder gestiegen ist. Und ich habe das auch von anderen gehört, ne? Also dass zum Beispiel Kinder, also eine Psychologin, eine Befreundete von mir sagte, dass die schwarzen Kinder, mit denen sie arbeitet, das ganze Jahr eine gewisse Entspannung hatten, was diesen Alltagsrassismus betrifft, weil sie nicht mehr so oft in die Schule mussten.
Voll.
Und now it's back. So.
Ich kann das total nachvollziehen und bestätigen. Es geht mir nicht anders, dass man das Gefühl hatte, dass man in seinen eigenen 4 Wänden irgendwie auch sicher ist, einen Safe Space hat.
Ne?
Und jetzt geht man wieder raus in den Alltag, begegnet Alltagsrassismus, hat aber auch Angst, dass man tatsächlich irgendwie angegriffen wird. Ich bin jetzt auch sichtbar muslimisch, trage ein Kopftuch. Diese Ängste, die kenne ich schon immer, die begleiten mich schon seit Jahren, aber jetzt hatte ich so einen sicheren Ort, an den ich mich zurückziehen konnte und jetzt sind diese Ängste wieder da und man muss irgendwie damit umgehen und man muss wieder funktionieren und wieder tun, als würde es einem nicht wehtun und das ist so total schwierig, ja.
Der Schutzmantel muss wieder rausgekramt werden.
Genau,
oder dicker
Rüstung.
Werden, die Rüstung, genau.
Yeah.
Absolut.
Genau.
Ja, alright, let's see. Jetzt wird sich auch zeigen, ob dieses, ne, wo alle oder viele weiße Journalistinnen vor allen Dingen, die mich immer fragen, und das ist doch jetzt alles ganz anders. Ne?
So. Oh, wow,
wo ich immer so,
yeah.
Okay, well. wird sich zeigen, ne? Also, ja.
Ich, unabhängig mal vom Journalismus und den Medien, ob sich da was jetzt geändert hat. Ich hatte erst kürzlich eine Begegnung im Zug auf dem Weg von Fulda nach Kassel, dort studiere ich noch, in dem ein Rassist ganz lautstark eine Familie mit Fluchtbiografie angeschrien hat. Und als ich ihn darauf angewiesen hat, griff er mich an und der ganze Zug blieb still und niemand hat was dazu gesagt. Und dann war so für mich wieder die Frage, wie viel hat sich wirklich nach Black Lives Matter verändert und wo stehen wir eigentlich heute?
Total.
Und das ist eine sehr wichtige Frage, die diskutiert werden muss.
Auf jeden Fall. Oh Mann, schrecklich.
Ja, total.
Schrecklich.
Silence is violence.
Absolut. Also diese schweigende Mehrheit ist einfach...
Die tut am meisten weh.
Tut echt weh. Ja, absolut. Und diese... Ja, also es ist eine große Frage auf jeden Fall. Es gibt bestimmte Bubbles, da könnte man meinen und sich so hingeben und so denken, ja stimmt, es ist jetzt doch ein bisschen anders geworden. Und dann gibt es aber auch die Real World und diese ganzen anderen Bubbles, die einfach noch da sind.
Toll.
Ja. Oder vielleicht sogar noch schlimmer, who knows. Es gibt ja auch immer so einen Backlash, ne? Yes. Alright, da sind wir gleich richtig deep rein. Wir wollten eigentlich nur, wie geht's?
Ja, aber das gehört zu einer Wie geht's-Frage dazu.
Genau, es gehört dazu. Ich würde gerne einen Schritt in die Vergangenheit wagen. Und zwar mit der Frage, welche Botschaften hast du in deiner Herkunftsfamilie, in deiner Kindheit zu den Themen Rassismus, vor allen Dingen zu dem Thema Rassismus und White Supremacy und so weiter, im größten Sinne halten? Gab es Botschaften, die du bekommen hast, also so direkt oder vielleicht auch indirekt? Und gab es auch Strategien, die du mit an die Hand bekommen hast? Gab es Gespräche?
Oh, große Frage, ja.
Riesenfrage.
Ja, also ich bin als Kind, vielleicht fange ich erstmal damit an. Mhm. Ich bin in einer Gemeinschaftsunterkunft aufgewachsen, mit meiner Familie damals nach Deutschland geflüchtet und jetzt im Nachhinein mit 29 würde ich sagen, das war eine sehr schöne Zeit in dieser Gemeinschaftsunterkunft und ich habe all diese Sprachen geliebt und man hat nie das Gefühl gehabt, dass man anders ist und jeder hatte irgendwie die gleiche Geschichte zu teilen, das gleiche Leid zu teilen und das hat irgendwie jemanden, also mir zumindest die Stärke gegeben, dass wir eine Community sind. Und als ich erst in die Stadt gezogen bin und dann wirklich in die Schule gehen konnte, hatte ich das erste Mal diese Begegnungen mit dem Alltagsrassismus und dass man eben sieht, dass man anders ist und dass man auch Fragen gestellt bekommt, warum trägt deine Mutter ein Kopftuch und woher kommt ihr eigentlich? Und ich konnte nie zuordnen, was das bedeutet und es ging ja ganz vielen Menschen so, dass man keinen Begriff dafür hatte. Ja. Und wenn ich dann zu meiner Mutter gegangen bin und ihr gesagt habe, Mom, jemand hat etwas über mein Schwarzsein gesagt, hat sie gemeint, du musst stolz sein auf dein Schwarzsein. Mhm. Und der erste Prophet, der den Gebetsruf im Islam getätigt hat, war schwarz. Und schwarz ist eine schöne Hautfarbe und die werden gerne schwarz und so. Und das hat mich total empowered und mir Stärke gegeben. Und gleichzeitig aber war das für mich trotzdem keine Strategie, damit umzugehen. Mhm. Wenn ich gesagt habe, ich bin aber schön, und trotzdem einen Rückruf gekriegt habe mit eine Beleidigung zurückgekriegt habe, war ich erstmal eingeschnappt. Ja. Und ich glaube, dass ich die Strategie für mich entwickelt habe, dass ich gesagt habe, ich schotte mich davon ab. Ich hatte ganz lange keine weißen Freunde, wenn ich mich in meine Kindheit zurückerinnere. Mhm. Ich habe mich in meinen Freundeskreisen bewegt, wo ich mich wohlgefühlt habe, wo es überhaupt kein Thema war, dass ich ein Kopftuch getragen habe oder meine Hautfarbe schwarz war. Und gleichzeitig wollte ich aber auch nicht dort in diesem Kreisen bleiben. Und ich wollte irgendwie wissen, was ist da eigentlich da draußen und warum kann ich in diesen Kreisen nicht zugehörig sein? Und klar war das, hat meine Mutter uns immer wieder versucht, auch diese Stärke zu geben und uns zu empowern. Und ich weiß, dass sie, ich würde sie heute als Feministin bezeichnen und sie weiß es aber gar nicht, dass sie eine Feministin ist. ich habe auch natürlich auch damit zu kämpfen gehabt, dass man antischwarzen Rassismus auch innerhalb seiner Community erlebt hat, in der muslimischen Community. Ja. Das erste Mal in der Moschee zu sein und wo man sich eigentlich auch heimisch fühlt und wo man denkt, man ist eine Glaubensgemeinschaft und dass auch selbst an so einem Ort deine Hautfarbe Thema ist. Und gleichzeitig fand ich so, wurde das auch ein bisschen runtergespielt. Es gibt doch keinen Rassismus in der muslimischen Community. Innerhalb der muslimischen Community. Mhm. Und wir sind alle eine Umma. Und in der schwarzen Community war es auch irgendwie das Gefühl, man hat auch oft das Gefühl gehabt, dass das Schwarzsein einen abgeschrieben wurde, weil man einfach auch muslimisch war. Weil man dann gesagt hat, sowas wie, ihr seid doch Araber. Ihr seid doch gar nicht schwarz.
Krass, okay.
Und das war totaler Struggle. Wo gehöre ich eigentlich hin und bin ich überhaupt schwarz? Und darf ich mich als schwarz bezeichnen, auch innerhalb der Black Community? Und wir sind doch eigentlich ein Land in Afrika und wir haben doch die gleiche Geschichte, aber warum werden wir anders wahrgenommen? Und aber eine Frage war, ob ich eine Botschaft gekriegt habe. Eigentlich sollte ich jetzt irgendwie was Empowerndes sagen, aber ich wollte auch da teilen, wie dass es so schwierig war, seine Identität, für ganz viele bestimmt auch, aber auch innerhalb der Community für seine Identität einzustehen und zu wissen, wo gehöre ich eigentlich hin. Ja. Und meine Strategie war, wie gesagt, dass ich mir Kraft aus den Communities geholt habe, dass ich trotzdem in der muslimischen Community die sichtbar muslimische Frau war und dass es irgendwie auch willkommen war tatsächlich und dass man mir da Kraft gegeben hat. Und in der schwarzen Community war ich die schwarze Sister. Und da in diesen Kreisen mich zu befinden, hat mir irgendwie ein Safe Space gegeben und trotzdem war ich nicht ruhig. Also ich habe trotzdem immer wieder den Kampf gesucht und eine Demo gestartet mit 16 und irgendwie auf die Leute zugegangen, gesagt, hier, ihr seid rassistisch oder ihr das, was ihr sagt, ist nicht in Ordnung. Und das hat irgendwann dazu geführt, dass ich mich gar nicht mehr abgeschottet habe aus der weißen Gesellschaft, sondern in die weiße Gesellschaft gegangen bin und mich trauen konnte zu sagen, ich bin jetzt hier und ihr seht mich. Und auch wenn ihr sagt, ich sehe dich nicht, ich sehe dein Kopftuch nicht und ich sehe nicht deine Hautfarbe, habt ihr mich zu sehen und ihr habt mir zuzuhören. Und das hat ganz lange gedauert natürlich. Das kann man als Kind nicht. Und gestärkt haben mich natürlich meine Geschwister. Wir sind eine große Familie. Ich habe 9 Geschwister.
Oh, wie toll. Also ich denke so, oh, wie toll. Aber ich stelle mir einfach, also dieser Gedanke, ich finde das sehr empowernd, was du erzählst. Und natürlich auch sind es viele traurige Geschichten. Also Empowerment brauchen wir ja nur, also oder nicht nur, Empowerment brauchen wir ja, weil wir Verletzungen erleben und wir brauchen diese extra Stärkung, weil wir ja irgendwie so viele Räume haben, in denen irgendwie Gewalt wirkt und so weiter. Aber ich finde es total berührend, wie du erzählst, dass du dir als Kind so quasi von selbst deine Heilräume gesucht und gefunden hast. Und ich habe gerade gedacht, als du meintest, ich wäre irgendwie nicht ruhig, ich habe auf die Demos und so, dass du irgendwie ich hatte so ein Gebild von Fundament. Du hast dir so ein Fundament geschaffen, aus dem du dann raus irgendwie.
Genau, so war es auch tatsächlich.
Ready to fight war's.
I'm ready to fight. Und natürlich kamen da Ängste mit dazu, ne? Was bringt ein Fight? Und auch, man war auch ganz oft müde davon, dass man sich immer wieder erklären musste und immer wieder erzählen musste. Aber es hat auch total viel gegeben. Es war einfach auch so, no more silence, nie wieder ruhig sein. Ja. Und ich rede jetzt darüber und ich hole mir meine Räume zurück und ich gehe in diese Räume, auch wenn es ein gefährlicher Weg ist. Und das war schön. Und gleichzeitig auch, für mich war es auch immer Heilung, in meiner Familie auch einfach zu sein. Ne? Ich habe halt eine große Familie und das war total schön, diese Themen innerhalb dieser Familie zu besprechen. Und natürlich waren auch Colorism ein Thema so in der Community. Und meine Geschwister würden sich selbst nicht als schwarz bezeichnen, sondern als POC, weil mein Stiefvater deutsch ist. Und und gleichzeitig, wenn wir dann irgendwie unterwegs waren und jemand uns gefragt hat, wie, das ist dein Bruder, der ist doch weiß und du bist doch schwarz. Und dann hat mein Bruder gesagt, ich bin auch schwarz. Das waren so Momente, wo er dann gesagt hat, ich möchte zugehörig sein und ihr spricht mir das nicht ab. If I wanna be black, I am black.
Ja.
So, und das war total schön und das habe ich so viel erzählt.
Das ist wunderbar. Nein, ich fand überhaupt nicht. Ich fand es auch sehr, ich habe ganz viele Gedanken, kann natürlich nicht an alles anknüpfen, aber gerade in dem Thema Geschwister. Ich habe mir halt immer Geschwister gewünscht. Ich bin ja Einzelkind auf der Seite mit meiner Mama und ich habe mir immer so, ich hatte so 3 große imaginäre Brüder, die immer dann so zu Support gekommen sind, imaginär, wenn irgendwas war. Und deswegen ist, wenn du mir erzählst, dass du 9 Geschwister bist, bin ich so, oh mein Gott, das wär so ein Traum gewesen. Gab es, obwohl es natürlich bestimmt auch Challenges gibt, das ist überhaupt gar keine Frage, aber du hast es gerade schon so angedeutet, gab es Gespräche innerhalb eurer Familie und zwischen deinen Geschwistern über diese Themen Rassismus, den ihr von weißen Menschen erlebt habt und auch diese coloristische Debatte innerhalb, oder ist das, also habt ihr da Sprache gefunden für euch?
Colorism war ein Riesenthema. Ich glaube, ich spreche nicht für alle, aber ich glaube, dass jeder die Erfahrung durchgemacht hat in der somalischen Community, dass man auch als Kind Bleaching-Creme bekommen hat, damit man einfach heller ist, dass man ganz oft gesagt bekommen hat, sei froh, deine Mutter ist irgendwie nicht ganz schwarz oder du bist nicht zu dunkel, und wobei mein Bruder natürlich einen anderen Shade hatte und er hatte ganz andere Erfahrungen gemacht als ich, und das war auch mir klar, dass ich da in diesem Punkt privilegierter war als ich und als ihn, und ich konnte das nicht beschreiben. Und dann haben wir versucht, und meine Schwester, die ist jetzt Kinder- und Jugendpsychologin, und irgendwie hat sie schon damals war sie schon irgendwie die Therapeutin der Familie, dass wir uns jeden Sonntag tatsächlich in einem Familienfrühstück ausgetauscht haben. Was ist dir die Woche passiert? Wie ging es dir? Was hast du damit gemacht? Hast du irgendwie rassistische Aussagen bekommen? Und wie können wir dich unterstützen? Oder just let it out. Erzähl uns einfach was. Erzähl uns einfach und wir kommentieren das auch erstmal gar nicht. Wir hören dir einfach nur zu. Und das war so schön. Und wenn ich so darüber nachdenke, ich war so privilegiert ich bin so dankbar dafür und so glücklich darüber, dass wir das hatten, dass wir sonntags am Frühstückstisch unsere Schmerzen geteilt haben und uns gestärkt haben und uns gesagt haben, okay, er hat das N-Wort gedroppt. Klar würde ich heute nicht sagen, irgendwie sowas wie Scheiß drauf, mach weiter. Ich hätte jetzt andere Sätze, die ich eben gerne mitbegeben würde, aber das hat auch, zu dem Zeitpunkt war das so ein, okay, he said this, but we still fight. Und du bist immer noch schön. Und du bist immer noch toll. Und du bist immer noch unser Bruder. Und das hat einfach so viel Kraft gegeben, ja.
Boah, ich stelle mir das, es ist so schön, wie du das auch beschreibst. Also mein Herz wird ganz warm, wenn ich das höre. Ja. Und dass du das so, ja, kreiert hast. Weißt du, jetzt gibt's irgendwie diese Spaces, es gibt so viele Menschen, die diese Spaces nicht haben, die sie so suchen, ne? Die irgendwo, und ihr habt die einfach in eurer Familie so etabliert, ohne, ja, einfach, toll.
Total. Schön. Und auch meine Mutter, meine Mutter war auch immer, wenn meine Freundinnen nach Hause gekommen sind und mich besucht haben, haben sie mit aus dem Teller gegessen. Also wir essen mit der Hand Reis und dann haben sie mit aus dem Teller gegessen. Das war völlig in Ordnung. Und wenn Kulitz Freunde, das ist meine Schwester, die war auf dem Gymnasium und sie war die einzige schwarze Frau auf dem Gymnasium mit einem Kopftuch in Fulda. Und hat so viel erlebt. Und wenn ihre deutschen FreundInnen damals zu uns nach Hause gekommen sind, hat meine Mutter Geschirr auf den Tisch gelegt und wollte sich immer anpassen. Und irgendwann war der Moment da, in dem sie gesagt hat, cool, wenn morgen deine Freunde kommen, essen sie auch mit der Hand.
Yes.
hat sich immer selbst empowered und hat sich immer selbst irgendwie ihre Kraft geholt und gesagt, ey, nein, wir müssen uns nicht ändern. Wir sind da und es ist in Ordnung und wir sind auch deutsch. So. Und ja.
Ja, und das ist auch eine Art, deutsch zu sein. Deutsch sein muss ich endlich mal erweitern. What
Voll.
The F? Ja,
yes.
Also immer diese ganz enge Definition von dem, was Leute glauben, was deutsch sein. Deutsch sein kann so viel sein. Und alles, was in diesem Land passiert. Und unfassbar. Richtig, richtig cool. Vielen Dank, dass du das mit mir teilst.
Ja, ich glaube, das ist auch das erste Mal, dass ich das überhaupt öffentlich teile.
Oh, wow.
Aber ich fühle mich auch gerade einfach wohl. Ich glaube, es ist immer ein anderer Space, wenn man mit einer Tupoka redet, als mit jemand anderem. Genau.
Ja. Und du hast es ja auch schon ein bisschen angedeutet. Also in dir ist so dieser Kampfgeist weit immer oder erhalten geblieben oder erwacht, immer größer geworden. Und in der Teenie-Zeit, hast du gesagt, bist du dann irgendwie auf Demos gegangen und so. Das ist nämlich die Anschlussfrage. Also wann hast du angefangen, ich sage jetzt mal, sich zu politisieren, also wo du wirklich gesagt hast, okay, ich suche und finde jetzt Sprache dafür, ich lese vielleicht dazu, ich tausche mich nochmal aktiv auf in bewussten Spaces. Obwohl ich sagen muss, das, was du jetzt erzählt hast, das ist auch schon eine Art Politisierung gewesen. Während ich so frage, denke ich so, what am I asking? Weil du warst einfach schon politisiert.
Total. Also ich wollte gerade sagen, ich habe auch lange über diese Frage nachgedacht und mich gefragt, wann habe ich denn eigentlich angefangen, mich mit diesen Themen zu beschäftigen? Aber wir hatten keine Wahl. Ich musste mich mit diesen Themen beschäftigen. Ja. Ich hatte einen Fluchthintergrund, ich bin eine schwarze Frau, ich bin sichtbar muslimisch und ich habe mich schon immer politisiert. Ich musste schon immer gegen Widerstände antreten, musste schon immer die Kämpfe mit meiner Mutter führen, sei es in einem Kreisjobcenter, sei es in der Ausländerinnenbehörde, sei das mit dem alltäglichen Thema meiner Geschwister. Was hat die Lehrerin jetzt gesagt und können wir mit dem Kopftuch arbeiten und was möchte ich studieren? Darf ich mein Studium, wenn ich fertig bin und wenn ich Lehrerin sein möchte, darf ich dann auch mit dem Kopftuch arbeiten? Das sind Fragen, die ich mir schon immer stellen musste und die mich dann immer schon politisiert haben, indem ich mich reinlesen musste, indem ich bestimmte Worte einfach kennen musste, um mich irgendwie dagegen anzustellen. Und das hat vor dem Studium angefangen, dass ich aktivistisch natürlich immer auch dann auch öffentlicher wurde, dass ich auf Demos gegangen bin, dass ich einen White Star Somalia Verein gegründet habe, ein Space geboten habe für somalische Frauen vor allen Dingen, dass ich über die weibliche Genitalverstümmelung innerhalb der Familie geredet habe. Aber dass ich jetzt gesagt habe, wie im letzten Jahr, ich gehe jetzt vom Aktivismus in die Politik, war eine Entscheidung, die ich getroffen habe, weil ich gesagt habe, ich möchte kämpfen, aber ich möchte diesen Kampf auch innerhalb dieses Systems führen und ich möchte dort sitzen, wo Entscheidungen getroffen werden und ich möchte mit meinem Kopftuch in den Bundestag oder ins Stadtparlament. Und Fulda ist die Heimat von vielen Menschen und das muss sie auch in ihrem Parlament repräsentieren. Und ganz ehrlich, ich habe ganz oft gelesen in Plakaten, Representation matters, aber that's how I felt, Representation matters. Und das sind keine neutralen Orte. Und unter diesem Deckmantel des Neutralitätsgesetzes ständig uns zu sagen, wir können nicht arbeiten mit unserem Kopftuch, ist so absurd, weil die Schule kein Ort der Neutralität ist. Wer hat denn meine Neutralität gesichert?
Ja,
so,
genau,
Welche Lehrerin war denn irgendwie schwarz und muslimisch? Und
ja, und es ist auch, also ne, man merkt auch, finde ich, wie schnell sich Dinge irgendwie gesellschaftlich verändern, wenn es denn sein muss. Also dieses Vermummungsverbot gab es irgendwie, ne, und dann auf einmal haben alle Masken und es ist so voll normal, weißt
du? Total, ja.
Und auf einmal findet das irgendwie, ist das irgendwie anrüchig, wenn du keine Maske, also du denkst so, ah, look at that. Also ne, es kommt immer drauf an, wer welchen Impuls wann zu welcher Zeit setzt so und welches irgendwie Mainstream und dominante Perspektive, was die setzt. Was dann normalisiert werden kann und zwar ganz schön schnell. Auch das erinnert, also das erlebe ich auch beim Thema Sprache, wo wir auch beim Thema Sprache sind. Ne? Also wenn Leute sagen so, oh, People of Color, diesen Begriff, der ist so schwer, es gibt kein Englisch, es gibt kein Deutsch. Und ich so, aber du lernst Reproduktionszahl, den Begriff und Lockdown. Und weißt du, alles innerhalb von wenigen Wochen werden bestimmte Begriffe normalisiert. Also es ist jetzt so ein bisschen Sidetrack, aber das finde ich immer wieder in Anführungsstrichen spannend, wie Sachen gehen können, wenn genug Druck aus der dominanten Perspektive da ist und wie schnell dann Sachen normalisiert werden können.
Total. Und weil du jetzt gerade normalisiert gesagt hast, es ist ja nicht normal zu denken, dass das vermeintliche andere ist, dass ein Kopftuch feindlich ist, dass der Islam feindlich ist. Das ist das, was ihr gelernt habt. Also entlernt bitte auch so. Und da braucht es einfach auch ich sage jetzt nicht immer, ich mag das Wort auch nicht, wenn man irgendwie Vielfalt sagt. Aber es braucht uns an diesen Stellen, um das zu normalisieren und um zu zeigen, dass wir da auch hingehören, dass wir auch Teil dieser Gesellschaft sind und dass auch wir Deutsch sind. So. Und gerade das Kopftuch ist ein ganz, ganz großes Thema. Auch du hast gerade gesagt, dass es völlig okay war, vermummt zu sein. Und gleichzeitig gibt es das Burka-Verbot, das Vermummungsgebot und das Neutralitätsgesetz.
Das meine ich.
Das war ein gutes Beispiel. Ja. Aber wenn man auch so, ich bin in Fulda aufgewachsen, eine sehr katholische, konservative Stadt, die Domstadt, auch genannt Barockstadt. Da war es total normal für mich, Ordensschwestern zu sehen, die auch ihr Tuch getragen haben. Und die wurden so respektiert, die wurden als friedlich wahrgenommen und Abstinenz geleistet. Und die wurden, wir haben auf die hochgeschaut und die haben immer auch so einen Frieden vermittelt. Ne? Die Ordensschwestern wurden total respektiert. Und wenn die an der Schule waren und die Kinderbetreuung gemacht haben, war das für viele völlig in Ordnung.
Absolut.
Aber wenn ich mit meinem Kopftuch Lehrerin sein möchte, dann ist es keine Berufsbekleidung, dann ist es dann wird es unter dem Neutralitätsgesetz gesetzt. Warum?
Das ist so absurd.
Und die Antwort ist einfach nur, dass es antimuslimischer Rassismus tatsächlich ist und dass es auch patriarchale Strukturen sind, weil als wir mit unserem Kopftuch Reinigungsfrauen waren, war das auch akzeptiert. Und sobald wir Lehrerin sein wollten und Jura studieren möchten und irgendwie in die Politik gehen wollten, ist das ein Problem. Und wen schüchtern wir ein? Warum schüchtert unser Kopftuch euch ein? Und ich möchte, dass es akzeptiert wird und dass es das Glaube und das Religionsfreiheit wirklich für alle Menschen gelten muss. Ja. Und jetzt bin ich wieder bei meinem Kopftuch, aber es ist ein großes Thema.
Ja, total. Ich bin auch dankbar, dass du da darüber sprichst. Also dazu kommt ja auch immer dieses, dass man in Sippenhaft genommen wird, dieses in Sippenhaft nehmen. Also wenn jetzt irgendwie, wenn du hast eine Nonne, die irgendwas macht, so, dann ist es diese individuelle Person. Ja, oder wenn eine weiße Frau X oder ein weißer Mann irgendwas anstellt, dann ist es diese individuelle Person. Aber wenn irgendwie eine schwarze Muslima mit Kopftuch etwas macht, dann spricht sie gleich für den ganzen Islam.
Ja, man wird homogenisiert.
Und man wird total homogenisiert. Und man wird in Sippenhaft genommen, dass alle irgendwie, alle anderen dann auch, das besprechen wir halt in den Workshops ständig, ne? Dieses Thema, diesen Druck, der dann auch auf einem lastet.
Total.
Als schwarzer Mensch und natürlich intersektional gesehen nochmal viel mehr. Dieser Druck erhöht sich ja intersektional. dass dann einfach dieser Druck für die ganze Gruppe zu agieren einfach unerträglich sein kann teilweise.
Total, ja, ja, da sprichst du mir aus der Seele. Und auch, dass wir eben die muslimischen Menschen vor allen Dingen immer homogenisieren und sie immer als Gruppe, also dass sie homogenisiert werden in der Politik, in den Medien, im Mainstream, in Social Media und das vor allen Dingen so nach Anschlägen. Ich glaube, jeder Muslime kennt es, dass man ganz oft schreit, distanziert euch, solidarisiert euch, positioniert euch. Und erst letzte Woche wurde ich zu der Veranstaltung eingeladen, die hieß Antisemitismus in der muslimischen Community oder Queerfeindlichkeit im Islam oder die Unterdrückung des Kopftuchs im Iran. Mhm. Warum möchtest du mit mir darüber sprechen und warum verortest du die Probleme woanders? Und ich glaube, gerade wenn wir über antimuslimischen Rassismus sprechen, ist es auch nicht nur in der rechten Szene, sondern ganz oft auch in der linken Szene, so in der linken weißen Bubble, die überhaupt nicht davon befreit ist und unter der vermeintlichen Religionskritik ihren Rassismus einfach freien Lauf lassen und gar nicht merken, wie rassistisch sie dabei agieren. Und
ja, und wie sehr sie auch patriarchale Strukturen stützen dann dadurch, ne? Obwohl sie sich eigentlich oft dann selbst als Feministinnen darstellen.
Genau, oh ja, mit dem Feminismusbegriff.
Ja, genau.
Ja, das stimmt. Ja, ich habe auch, ich glaube, letztens auch irgendwie einen Post gestellt, wo ich weißen Feminismus outgecallt habe und, und ganz viele mir geschrieben haben, was meinst du denn mit weißen Feminismus? Und was und Feminismus ist Feminismus und wieso akzeptierst du das denn nicht? Und dann habe ich mir gedacht, naja, weil ich als Feministin in meinem Kopftuch und meinem Schwarzsein nicht akzeptiert werde. So, und ich habe das ganz einfach versucht zu erklären, weil viele ja auch nicht so die wissenschaftliche Sprache beherrschen. Und ich habe mich gefragt, warum das so in vielen Köpfen ist, dass ich mit meinem Kopftuch keine Feministin sein kann oder sein darf. So, woher kommt dieser Gedanke überhaupt? Und er kommt von patriarchalen Strukturen und rassistischen Machtverhältnissen und auch, dass wir unsere koloniale Geschichte nie aufgearbeitet haben. So, wie kann ein Staat, der so eine Geschichte hat, uns Frauen nicht erlauben, das zu tragen, was wir möchten? Und welche Art von Feminismus ist das überhaupt? Zu sagen, so, ihr trägt das, was wir wollen und wenn ihr das trägt, dann seid ihr nicht Teil dieser Gesellschaft und könnt nicht Teilhabe in dieser Gesellschaft haben. So, wie absurd das ist. Und warum denkt man nicht darüber nach? Was ist los?
Es ist einfach, also es ist absolut absurd und ich denke die ganze Zeit an so eine, an diese, du hattest dieses Beweispflicht auch angesprochen und ich denke gerade an so eine Situation in einem Workshop tatsächlich auch, wo eine weiße Frau das tatsächlich, also eine Kindergärtnerin, die das tatsächlich auch gesagt hat oder Erzieherin, die dann sagte, ja, die anderen müssen sich positionieren, wenn irgendwo was passiert. Und ich denke, das ist so diese Absurdität, also als ob jetzt irgendwie weiße Männer sich positionieren müssten, wenn auf dem Oktoberfest irgendwie sexuelle Übergriffe stattfinden. Voll. Weißt du, wie absurd wäre das? Mhm. Also ja, obwohl es eigentlich richtig wäre, positioniert euch mal.
Ja.
Mal hier ein bisschen Vertrauensvorschussarbeit für uns.
Wir hatten erst vor drei Tagen einen Anschlag in Kanada, das ist mitbekommen, auf eine muslimische Familie. Ja. Und der Aufschrei blieb natürlich nicht so groß. Und da habe ich mir auch gedacht, okay, was wäre, wenn ich jetzt losgehe und dann weißen Menschen sage, positioniert euch, distanziert euch davon und sie irgendwie in diese Ecke dränge. Und da wären voll viele total schockiert und würden sich denken, warum soll ich das denn machen? Und so geht es muslimischen Menschen ganz oft, die einfach immer wieder für solche Anschläge verantwortlich gemacht haben, weil in diesem Begriff von distanziert euch ist auch so ein, wenn ihr das jetzt gerade nicht öffentlich tut, dann seid ihr Teil befürwortet diesen Anschlag und so. Und dann kommen auch so Begriffe wie Islamistin und so und Terroristin. Und das ist total anstrengend und es macht total fertig, immer wieder diese Diskussion zu führen und sich immer wieder rechtfertigen zu müssen für seinen Glauben und für das, was man ist. Und ganz ehrlich, auch Glaube ist so vielfältig und ich trage mein Kopftuch anders als jemand anderes. Und ich stelle meinen Glauben anders dar als I don't know, someone else. Und warum werden wir immer in so eine, in so eine Ecke gedrängt und alle irgendwie gleich gesehen und das Kopftuch ist so feindlich und da habt ihr jemals mit uns gesprochen? Bist du jemals auf jemanden zugegangen und hast mal darüber nachgefragt? Und ich meine nicht damit, wenn man fragt sowas wie, warum trägst du ein Kopftuch? Weil das ist so eine intime Frage. Es ist so eine persönliche Frage. Lern mich erstmal kennen und frag mich dann, warum ich ein Tuch trage. Und vielleicht trage ich es auch aus kultureller Identität.
Ja. Oder auch überhaupt, also dieses übergriffige Fragen, dieses grenzüberschreitende Fragen ist ja auch Teil der Norm. Und dieses sich diese Narrative, die seit Generationen irgendwie überliefert wird, dass es okay ist, ne, die vermeintlich anderen irgendwie zu beobachten, zu kategorisieren, auszufragen und so weiter. Und ich denke auch immer bei dieser Frage, also es ist die Hauptfrage, die wir kriegen, ist, ne, wie kann ich denn fragen, woher jemand kommt? Ne?
Ja,
das ist ja auch
genau.
So eine übergriffige Frage. Und wenn ich da, wie kann ich das fragen, ohne dass es rassistisch ist? Also die Frage ist nie, wie muss ich sie überhaupt stellen, sondern wie kann ich sie denn fragen?
Genau.
Und dieses Bedürfnis da drin, dieses fast besessene Bedürfnis. Und ich denke mal, vielleicht, also oder meine Antwort ist oft, schau doch mal, was Menschen teilen wollen.
Mhm.
Also kreier doch einen Raum, in dem Menschen, mit denen du mit Menschen sprechen kannst, so dass sie Lust haben, etwas über sich zu teilen. Und schau, was dann passiert. Also,
total,
ne, und
ja.
Teil vielleicht auch selber was und so. Und also, aber it's a long journey.
It's a long journey und deswegen habe ich vorhin so gelacht, als du gesagt hast, mit weiße JournalistInnen jetzt kommen und sagen, das hat sich doch viel geändert. Nein, wir sind doch am Anfang dieser Reise und ich will nicht mehr gefragt werden, woher ich komme. Und ich will nicht mehr gefragt werden, warum ich mein Kopftuch trage. Und du solltest dich fragen, warum du diese Fragen stellen möchtest.
Genau.
Und ich glaube, Simmen war es, die eine Aktivistin, die ich total abfeiere, die dann gesagt hat, statt dass wir uns fragen, ob muslimisches Leben zu Deutschland gehört, sollten wir uns fragen, warum wir uns überhaupt warum das überhaupt diskutiert wird.
Ja.
So.
Das ist eine der absurdesten
total.
Fragen überhaupt.
Total.
Werbung. Diese Folge wird gesponsert von Startnext. Startnext ist die aktivste Crowdfunding-Community für Ideen, Projekte und Startups im deutschsprachigen Raum. Die Idee hinter Startnext ist einfach. Viele Menschen finanzieren gemeinsam eine Idee, ein Projekt oder ein Unternehmen. Startnext wünscht sich, dass sich alle Menschen mit tollen Ideen trauen, diese auch umzusetzen. Hast du eine Idee oder ein Projekt oder ein Startup, für das dir die notwendigen finanziellen Ressourcen fehlen? Vielleicht sogar im Bereich Empowerment, Rassismuskritik oder generell Social Change? Auch wir von TuPodcast wollen dich ermutigen, deine Idee umzusetzen. Bei Startnext kannst du dir eine Community aufbauen, die dich in deinem Vorhaben finanziell supportet. Startnext lädt alle TuPodcast-HörerInnen zum Startnext Pitch Day ein. Dieser findet alle 2 Wochen, freitags, 16 Uhr, online im Rahmen der kostenlosen Startnext Academy statt. 10 mutige StarterInnen pitchen ihre Idee, bekommen Feedback, Resonanzraum und Netzwerkmöglichkeiten. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes dieser Folge.
Gab es einen bestimmten Auslöser oder einen bestimmten Moment, an den du zurückdenken kannst, wo du gesagt hast, okay, ich gehe jetzt in die Politik? Du hast es schon so ein bisschen angedeutet, aber gab es irgendwie so einen konkreten Moment, wo du gesagt hast, okay, I'm doing it? Weil es ja schon auch, ne, du setzt dich damit auch, natürlich bist du permanent im Kampfmode. Die Politik ist super weiß und bist wahrscheinlich in ziemlich vielen toxischen Räumen auch dann unterwegs.
Mhm.
Gab es einen Moment, wo du gesagt hast, das ist der Weg, den ich wähle? Ja.
Ich habe ganz lange darüber nachgedacht, hatte aber auch Ängste natürlich, in die Politik zu gehen. Du machst dich natürlich auch zur Zielscheibe, du bist ausgesetzt in einer weißen Mehrheitsgesellschaft, in der du dich irgendwie anpassen musst. Es gibt die Sache der Parteitreue, wie viel kann ich wirklich in der Partei auch verändern und wie viel kann ich wirklich nach außen tragen, welche Freiheiten habe ich, und ich habe mich immer als Aktivistin gesehen, weil dort hatte ich meine Freiheiten.
Genau.
I could say whatever I want. Und wie ist es denn in der Partei? Kann ich denn alles sagen, was ich möchte? Kann ich meine Partei kritisieren, wenn ich meine Partei vielleicht gar nicht so gut finde oder so? Und das waren einfach Fragen, die ich mir ganz oft gestellt habe, und ich glaube, der Moment letztes Jahr war auf der Black Lives Matter Demo. Da kamen 2000 Menschen, meine Cousine und ich hatten die angemeldet in Fulda, und es war die größte Demo, die die Stadt je gesehen hat, und es hat uns so glücklich gemacht, wir drei muslimische Sichtbarfrauen auf der Kirche, in der Stadtpfarrkirche, und alle schreien mit uns Black Lives Matter und stoppt den Rassismus. Und nach dieser Demo gab es ein Bußgeldverfahren gegen uns, weil wir das Mikrofon weitergereicht haben, ohne es zu desinfizieren, und mussten 300 € zahlen. Aber gleichzeitig wurden wir in die Menge genommen und mussten der Stadt versprechen, dass wir keine Demos mehr leisten. Also unser Grundrecht wurde teilweise uns genommen und ich war nicht dabei. Meine Cousine war in diesem Raum, wo die Polizisten dabei waren, die Ordnungsbehörde dabei war und wo ich gedacht habe, oh, wir haben gerade so was Schönes gemacht. Es sind 2000 Menschen irgendwie die Stadt gelaufen und jetzt haben wir ein Bußgeldverfahren anhängen. Wir müssen versprechen, dass wir keine Demos machen, weil Beschwerdebriefe reinkamen mit der Stadt und wir wurden so dämonisiert und gebrandmarkt nach dieser Demo und es war so schwer, irgendwie in diesen Strukturen etwas zu verändern. Und dann habe ich gemeint, Saba, pass auf, ich überlege schon lange, das zu ändern, indem ich im Stadtparlament sitze. How about that? So. Yes. Und das hat mich so empowered, dass ich so viel Zuspruch bekommen habe von der Community, die gesagt haben, das ist unsere Heimat, wir wollen in dieser Stadt leben, aber wir wollen auch vertreten werden von jemandem, der uns versteht, von jemandem, der das lebt, von jemandem, der unsere Rechte nachvollziehen kann, das, was wir brauchen hier und der uns Mut macht für Veränderungen, der uns zeigt, dass diese Wege möglich sind, wenn wir sie gehen. Und dann habe ich mich bei meiner Partei, bei den Linken gemeldet. Ich war in der Linksjugend vorher. Okay. Und dann haben wir gesprochen. Die war natürlich total begeistert von der Idee und haben mich direkt als Spitzenkandidaten auf Platz 1 gesetzt der Liste. Und das war natürlich für Fulda, für eine erzkatholische, konservative Stadt, ein totaler Schock und gleichzeitig so viel Mut auf Hoffnung, auf Veränderungen, als erste schwarze, muslimische und kopftuchtragende Frau in einem Stadtparlament zu setzen. Bam. So bam. Und das war, und ich wurde gewählt und ich habe so viel Zuspruch gekriegt und die Menschen sind zu mir gekommen und ich kam in diesem Raum in der ersten Stabo-Sitzung und habe die Tür aufgerissen und alle haben ganz natürlich in Anzügen gesessen, in schwarzen, kurzen Kleidern und ich kam mit meinem somalischen gelben Kleid da an.
Ich hab Gänsehaut.
Und die ganzen Gesichter treten sich in die Tür rum und ich so, yes, here I am. Und hier bleibe ich stehen. Und von hier aus geht's nur noch weiter nach oben, all the way up. Ich bleibe nicht mehr ruhig. Und ich bin hier und treffe die Entscheidungen mit dieser Stadt. Und wir haben erst letzte Woche den Antrag zum N-Wort Echten abgegeben in der Stadt.
Herzlichen Glückwunsch. Ja. Ey, Wahnsinn. Also ich hab Gänsehaut einfach bei dieser Vorstellung und dieses, ich nehme den Raum.
Ja, ich nehme mir den Raum an.
I'm here and I'm not going anywhere. Und wenn ich eine Veränderung beschreiben kann nach diesem Tod von George Floyd, dem Mord an George Floyd und was danach passiert ist, ist auf jeden Fall die Stimmen des Widerstandes, die sich stärker formiert haben, es sind viele Netzwerke entstanden.
Mhm.
Wir haben uns empowered, der Widerstand ist gewachsen und wir sind so.
Ja, wir haben zusammengetan. No more silence. Und es hat auch so viel gemacht mit
stark.
Uns. Und wir haben die ISD in Kassel letztes Jahr gegründet und
okay, Ayus, schläfst du irgendwann auch? Wow, das sind so viele Sachen, krass.
Ja, nein, wir haben gedacht, jetzt ist die Zeit und jetzt werden wir gehört. Es ist ein gutes Momentum und vielleicht kriegen wir diese Möglichkeit auch nie wieder. Aber wir sind jetzt da und wir haben uns irgendwie zusammengetan und dann haben wir den Black Future Month im Februar gestartet, digital, und wir hatten so viele gute Themen, haben gesagt, from the history to the future, was erhoffen wir eigentlich? Und ich habe immer gesagt, so, wie können wir denn die Kämpfe gemeinsam denken zwischen antischwarzen Rassismus und antimuslimischen Rassismus? Und es hat mich total frustriert, dass ich nicht bei der schwarzen Community meine Themen irgendwie präsentieren konnte und die Problematik auch dahinter und dass wir eigentlich nicht dieselben Erfahrungen natürlich machen, aber dasselbe Leid uns passiert da draußen. Und dann habe ich gesagt, okay, I'm Black Future Month, ich rede über Being Black and Being Muslim. Ich nehme mir diese Räume ein und ich gebe diese Themen wieder. Und diese Community hat mir einfach so viel Kraft gegeben. Und jetzt sind diese Themen da und werden zusammengeführt und die kämpfen da einfach gemeinsam dagegen an. Und das ist schön.
Toll. Also wahnsinnig gutes Momentum. Ich habe das letzten Sommer auch gespürt. Ne? Also ich war auch müde, aber ich habe gespürt, dass so viele, auch vor allen Dingen junge Menschen, junge schwarze Menschen, sich zusammengetan haben, dass das irgendwie diese Widerstandskräfte so sehr stark gefruchtet haben. Und ich finde das einfach den Hammer. Ich finde das super.
Ja.
Und gleichzeitig denke ich, wo sind die Räume, in denen du auftankst? Du hast auch gesagt, ne, dass du, und das ist ja auch kein Geheimnis, das sind wir alle schwarze Menschen, vor allen Dingen schwarze Frauen, und dann in der intersektionalen Verschränkung mit schwarzen Muslima sein, auch diese in der Öffentlichkeit birgt auch Gefahren.
Mhm. Ne?
Und auch nicht, also krasse Gefahren mit dieser Sichtbarkeit. Wie schützt du dich oder wie versuchst du, ja, dich zu heilen? Wo sind deine Heilungsräume? Wo sind deine Schutzräume? Mhm. Wie?
Das ist, ja.
Also mir scheint so, Entschuldigung, dass ich unterbreche, mir scheint so, dass du viele Räume auch selber kreiert hast, ne? Du hast, da bist du aber ja auch immer in der Aktion, in der Position der Person, die das irgendwie leitet, die das macht. Gibt es auch Räume, wo du dich so einfach fallen lassen kannst und wo du umsorgt wirst und wo du irgendwie halt.
Familie. Also ich muss ehrlich sagen, ja, du hast total recht. Ich habe diese Räume kreiert und diese Räume geben mir auch Heilung. So ist es jetzt nicht. Ich bin dort und werde gesehen und meine Ängste werden dort wahrgenommen und versuchen gemeinsam dagegen anzukämpfen. Ich hatte ganz viele rassistische Hetze, Mails gekriegt und bin bei Response gewesen in Kassel und wurde dort auch aufgefangen. Aber ich glaube, dass ich meine größte Heilung so in meinem Glauben finde, in dem, dass ich immer wieder denke, okay, all das, was gerade passiert, ist mir persönlich vorherbestimmt und ich gehe zurück zu meiner Familie oftmals und lasse mich einfach bei Mama liegen und egal wie alt ich bin, du wirst aufgefangen. Wir haben ein Schild an der Tür stehen, Hotel Mama immer geöffnet.
Schön.
Und das ist immer geöffnet für mich und ich gehe zurück und dann heile ich mit meinen Schwestern und meinen Cousinen und meinen Brüdern und meiner Mutter und gehe zurück stärker und versuche da einfach weiterzumachen. Und das, ich möchte nicht sagen, dass man einfach weitermachen sollte. Man sollte heilen. Das ist sehr wichtig in diesem Prozess. Und Ängste habe ich immer noch. Aber ich möchte diese Ängste mir und anderen auch nehmen, indem ich sage, okay, wenn ihr ein Kopftuch tragen wollt, dann tragt es. Denn du hast vorhin mich auf meine Rede angesprochen. Aber und das ist genau das, was ich glaube, weil Heimat ist Glauben und Heimat ist doch schwarz und queer und Frau sein und das sein, was du möchtest. Und ich verbinde gar nicht Heimat mit Orte. Heimat sind für mich Menschen und ich bin da angekommen, wo ich mich heimisch fühle und wo ich mich wohlfühle.
Ja, wir hatten das im Vorgespräch angedeutet. Du hast eine ganz bewegende, also eine Rede, die mich sehr bewegt hat, auf Instagram geteilt. Und die ist sehr berührend. Also geht auf Instagram sowieso, folgt Noah auf jeden Fall direkt. Aber schaut euch auch unbedingt diese Rede an. Und da sprichst du eben auch über Heimat. Du hast es jetzt schon so ein bisschen angedeutet. Und Heimat ist ja auch für viele schwarze Menschen, gerade in weißen Dominanzgesellschaften, einfach ein Riesenthema, weil es ständig zum Thema gemacht wird und uns ständig abgesprochen wird. Und ich finde deine Beschreibung total schön. Ich habe irgendwann mal gesagt, Heimat ist da, wo ich mich nicht erklären muss.
Voll schön. Heimat ist dort, wo man sich nicht erklären muss. Und genau das ist es, glaube ich, auch. Das sind einfach Orte, an denen ich sein darf, wer ich möchte und frei sein darf in meinen Gedanken und in meinem Ausdrücken, sei es Glauben, sei es meines Feminismus, die Art und Weise, wie ich Frau sein möchte. Und darüber habe ich mir ganz lange Gedanken gemacht, weil meine Therapeutin mal gesagt hat, die ich by the way schon gewechselt habe. Du bist immer noch auf der Flucht und du bist nicht angekommen.
Oh boy.
Und ich so, okay, that's the time, weil auch in der Therapie natürlich wir nicht genügend Menschen haben, die mit unseren Geschichten umgehen können. Aber ich habe mir Gedanken ums Ankommen gemacht und ich glaube, ich bin dort angekommen, wo ich mich heimisch fühle. Und das sind die Orte, die ich jetzt immer wieder benannt habe. Und das ist schön, dass es gar nicht ein Ort sein muss.
Total. Und es können auch, ja genau, Menschen sein, es können Orte sein, es können Gerüche sein, finde ich. Und
ja,
es können,
Gerüche, oder? Total. Gerüche. Ja, ich liebe es, wenn ich einfach die Treppen hochlaufe und weiß, Mama hat gerade gekocht und das ist das Essen, das Somalische, das mir gleich begegnet. Und es ist ein richtig schönes Gefühl. Du weißt, du bist zu Hause jetzt. Ne?
Ja.
Ja, und genau, und ich habe auch ganz oft in der Schulzeit gesagt bekommen, ihr riecht irgendwie so komisch. Ne? Ich glaube, das haben ganz viele durchgemacht, ihr riecht irgendwie anders.
Sorry.
Und ich habe es total geliebt, anders zu riechen. Und bin dann auch nach Hause und ganz stolz gesagt, so, nö, ich mache kein Parfüm drauf, das ist mein Geruch. Ich liebe es so. Und das war auch irgendwie so empowering für mich. Und meine Freundin, die mir bis heute sagen, Noah, wenn wir bei dir zu Hause waren, war es total schön. Wir wussten, wir sind jetzt bei Noah, weil das Essen deiner Mutter einfach so uns das Gefühl gegeben hat von, es ist schön hier gerade und wir fühlen uns wohl. Und voll schön, dass es auch andere Seiten einfach gibt. Und
ja, das, also Gerüche sind echt total krass. Also es gibt, und auch Sounds, also bestimmte Geräusche. Ich kenne, also ein Geräusch, was für mich total Heimat ist, ist irgendwie dieses Knarzen auf der Treppe bei meiner Oma. Wenn man da hochgeht in Leipzig, da gibt es immer diese Stellen, knarzen bis heute, weil das so ein bestimmtes Holz ist und ich weiß genau, in welcher Stufe es wann knarzt. Das klingt jetzt, ja. Das ist irgendwie so, dann weiß ich, okay, I'm entering that space. Und dann gibt es eben auch so einen bestimmten Geruch, den ich total verbinde mit meinem Vater in Tansania, den ich manchmal auf der Straße, das ist sowas wie, so ein bisschen wie Barbecue oder sowas, so ein rauchiger Geruch aus der Küche bei meinem Vater. Und ich das, dann habe ich sofort, bin ich irgendwie so dahin versetzt. Und all das kann Heimat sein. Und ich finde auch, ich fordere auch, dass all das auch Teil von Deutschland, Deutsch sein kann. Ne? Also selbst wenn ich irgendwie, also dass auch einen Vater aus Tansania haben, was all das passt irgendwie in die Definition von Deutschland eigentlich.
Voll, und ich glaube, die Definition haben wir übernommen. Und genau, man muss ein bisschen locker machen. Macht euch mal alle ein bisschen locker. Wir haben diese Definition für uns gefunden, Tupaka, du, ich und andere aus der Community. Und die größte Herausforderung ist, dass andere diese Definition für sich auch einnehmen, weil ich glaube, man kann nicht mehr die Augen davor verschließen. Du kannst nicht mehr sagen, dass du mich nicht mehr siehst, dass du keine Hautfarbe mehr siehst, weil du solltest sie sehen und es ist okay.
Wir sind da und das ist das und wir gehen nirgendwo hin. We're here to stay.
Ja, ich bleibe.
Wir gehen in den Bundestag, du gehst in den Bundestag.
Ja.
Und repräsentest. Hast du bestimmte politische Vorbilder oder generell, wer sind deine Vorbilder?
Ich hatte nicht richtige politische Vorbilder. Ich war immer ein Fan der Bürgerrechtsbewegungen, aktivistische Menschen, die sich dann politisiert haben, wie Martin Luther King, Nelson Mandela, Malcolm X, aber auch jemanden wie Michelle Obama, die einfach mit ihrer Art und Weise so viel Empowerment einfach uns gegeben hat. Aber wenn ich so an Vorbilder jetzt denke, ist es für mich so ein, ich finde es so schön und so krass, einfach Schwarzes ist es zu haben, jetzt in der Politik eine Aminata, eine Awet aus Kassel, jemanden, der POC ist und diesen Weg geht und parteiübergreifend und parteiunabhängig unterstütze ich alle Menschen, die gerade diesen Weg gehen, weil ich genau weiß, welchen Struggle sie durchmachen. Ja. Und gleichzeitig gibt mir das so viel Kraft, einfach zu wissen, hey, am Ende des Randes ist jemand von den Grünen, ich unterstütze die Grünen nicht, aber she's black, she's my sister. So. Und das ist total schön, dass man dieses Gefühl hat, dass es jetzt irgendwie, dass wir uns diese Räume nehmen und dass wir irgendwie auch parteiübergreifend uns einander unterstützen, dass man Nachrichten kriegt. Wie geht es dir eigentlich? Ich weiß, du bist in der Linken und ich weiß, wie ich bin in der Grünen, aber I just wanna know, how are you and how do you feel? So. Und das ist total schön, das gibt mir so viel Kraft und das sind irgendwie auch Vorbilder für mich jetzt. So.
Absolut.
Und Menschen, an denen ich mich orientiere, Menschen, die mir Kraft geben und wo ich auch genau weiß, sie sind in anderen Parteien tätig, aber wir kämpfen die Kämpfe irgendwie gemeinsam und das sind die gleichen Kämpfe.
Das ist eine wunderschöne Antwort, das geht mir ganz genauso. Ja. Also auch ich finde gerade auch die Verbindung unter schwarzen Frauen wahnsinnig gut und berührend und inspirierend und kraftgebend. Also wenn ich gefragt werde, woher ziehst du Kraft? Ne? Das ist ja auch so eine klassische Frage. Und dann sage ich immer, was mich stärkt, sind zu sehen, wie schwarze Frauen sich verbinden, Heilungsräume zwischen schwarzen Frauen, der Austausch zwischen schwarzen Frauen. Und was mir auch aufgefallen ist oder worüber ich letztens auch gelesen habe, ist, dass es auch so einen Shift gibt im Kontext von Community-Arbeit, aktivistischer Arbeit. Und zwar, dass es, wenn wir so ein patriarchales System denken, oft darum ging, so es gibt einen Leader, weißt du, Malcolm X oder Dr. Martin Luther King, also so einen individuellen Leader, zu dem wir folgen und dem wir nach. Und dass, wenn Frauen aktivistische Arbeit und aktivistisch tätig sind, es viel mehr um Bündnisse geht.
Voll.
Und viel mehr um Vernetzung und um Community, weißt du, und nicht so um diese eine Person, sondern dass wir so und das finde ich sehr gut und sehr berührend.
Genau, ich habe gerade auch nur Frauen genannt, die heutigen Vorbilder, weil auch genau das ist das, was du mir gerade gesagt hast, da ist auch so viel Solidarität innerhalb dieser Verbindung auch und so viel Liebe, die man sich schenkt und so viel Verständnis und das, und ich finde auch sowieso, es muss viel mehr Frauen geben auf dieser Welt, die Leaderships sind, die Kings werden weil das einfach ein...
Definitiv.
Ja, we are different und es ist schön, dass wir so sind.
Absolut, absolut. Es gibt ja auch wenn man die Frage stellt, und die wurde ja auch geschichtlich gesehen immer wieder gefragt, auch in der Bürgerrechtsbewegung und so weiter und davor wahrscheinlich auch und heute auch wieder, wie ist der Weg zur Befreiung? Ne? Welchen Weg schlagen wir individuell ein, um die Befreiung von schwarzen Menschen zu erlangen? Und eine Position ist zu sagen, ich gehe überhaupt nicht in das System. Ich bekämpfe das System von außen. Ich kann ein System nicht ändern, indem ich selbst da drinne wirke. Und dann gibt es den Weg, oder wo ich sagen würde, wir beide, den wir gewählt haben auf unterschiedlichen Ebenen, du in der politischen Spektrum, ich, dass ich irgendwie in Institutionen gehe und dort rassismuskritische Arbeit mache. Und machst du ja auch, du bist ja auch als Referentin unterwegs. Diesen anderen Weg zusammen. Was würdest du Menschen sagen, die sagen, diesen Weg der Freiheit können wir nicht erlangen, indem wir in den Systemen wirken? Was ist deine Position oder wie würdest du das beantworten?
Ich kriege diese Frage so oft gestellt, weil ich ja auch aus der aktivistischen Szene komme. Ja. Und das sind nicht mal Fragen, die ich gestellt werde, sondern wirklich Kritik auch aus der Community auch teilweise.
Ja,
ne?
Ich auch.
Warum bist du in diesem System, diesem weißen System? Da wird sich nichts ändern und wir sind müde davon. Und wir müssen uns selbst organisieren und selbstorganisiert etwas verändern. Und ich habe das gemacht ganz lange. Ich habe mich ganz lange selbst organisiert und ich war ganz lange auf der Straße und habe dafür gekämpft, dass sich das System ändert. Aber was ist denn, und für mich ist das das Wichtige irgendwie, dass ich bemerke, dass ich nur im System dass ich im System mehr erreichen kann als außerhalb des Systems. Ich kann im System die Gesetze mitbestimmen. Ich kann im System unsere demokratischen Werte kritisieren und hoffen, dass sich durch diese Kritik auch etwas verändert. Aber außerhalb des Systems bin ich nicht da und ich bin nicht gesehen. Und vielleicht hört man mich und vielleicht schaffe ich es auch, dass ich die Community zusammenkriege und dass die Community sich irgendwie zusammentut. Und das ist so wichtig auch, ne? Es ist nicht so, dass ich diese Menschen nicht irgendwie wertschätzen würde. Ich finde es auch schön, welche Kämpfe sie führen und dass sie auch viel erreichen. Aber ich möchte da sein, wo Entscheidungen getroffen werden. Und ich möchte da sein, wo ich auch repräsentativ für eine Community dastehen kann. Ich möchte dort sein, weil man einfach das Gefühl hat, dass wenn wir nicht da sind, dass es immer noch mehrheitlich weiß bleibt. Ja. Und ich habe es am Anfang gesagt und ich sage es jetzt auch wieder, Representation matters. Und was ist, wenn, und ich kann nur diese Menschen sagen, komm, und geh mit mir in das System und try it out und geh diesen Weg. Und ich kann die Kritik nachvollziehen und gleichzeitig stürze ich mich aber nicht mehr darauf, weil ich finde, es macht auch was mit einem, wenn man von beiden Seiten sozusagen diese Kritik kriegt, ne, von der Black Community, die mir dann sagt, so nein, you don't talk for the white man und du supportest die nicht. Und wenn man dann von der weißen Gesellschaft gesilenced wird gleichzeitig. Und absolut. Ich habe mich da total abgeschottet. Ich gehe diesen Weg, ich habe mich dafür entschieden und ich hoffe, dass wir dafür da. Und ich habe schon so viel Veränderung erreicht, allein, dass ich dort sitze in einem Stadtparlament, in einer weißen, konservativen Stadt. Und wenn du das besser machen kannst, dann go for it.
Ja,
so, absolut. Weil ich bin da einfach müde auch ganz oft, diese Diskussion zu führen.
Ja. Also
mir weißt du, was ich meine?
Du, 100.000% diese Diskussion ist mir überhaupt nicht fremd und auch die Kritik ist mir überhaupt nicht fremd, auch von unterschiedlichen Seiten. Also auch die Frage, was für eine Art Antirassismusarbeit machst du? Ist das eher, biederst du dich weißen Menschen an? Machst du Weichspül-Antirassismus? Das ist das, was mir manchmal, also aus der schwarzen Community vorgeworfen wird. Andererseits von weißen Menschen, die sagen, du bist viel zu radikal. Wieso sagst du das Wort
radikal.
Weiß und du bist so krass und so. Und ich glaube, das ist etwas, womit ich auch immer zu tun haben werde. Und ich denke immer, es braucht alles. Es braucht all die Arbeit, die schwarze Menschen und weiße Verbündete natürlich auch, aber die wir leisten. Ja, also es braucht die Arbeit, wo du gesagt hast, es braucht diese Spaces, es braucht die Demos, es braucht die Demos, die Orte, wo Menschen aufgefangen werden, die und sich organisieren können, die außerhalb des Systems wirken wollen. Obwohl ich manchmal kritisch bin, sage, wer ist denn wirklich außerhalb des Systems? Also show me that person, wer nicht Teil des Systems ist, aber die sagen, wir gehen nicht in die Systeme, um diese Arbeit da zu machen. Es braucht diesen Druck, weißt du? Und gleichzeitig braucht es aber auch die Menschen, die in den Systemen sind, denn da sind auch schwarze Menschen, viele schwarze Menschen. Wir sind auch in den Systemen. Und wenn ich jetzt für meine Arbeit spreche, mein Wunsch ist ja, dass ich mit den Workshops, die ich mache oder mit den Keynotes oder mit der Arbeit, die ich mache, diese weißen Räume so hinterlasse, dass sie weniger, ein bisschen weniger toxisch sind für die nächsten schwarzen Menschen, die kommen. Und ich denke auch oft an die nächsten Generationen. Ich habe Kinder und Kinder haben Freundinnen und also es braucht auch Menschen, die mit den LehrerInnen reden, die diese Kinder, die, wo die Kinder jeden Tag sind, in viele Stunden in der Schule sind und dem ausgesetzt sind, dem ausgeliefert sind. Und da braucht es eine Ansprache, da braucht es Ressourcen für diese Menschen. Und für mich liegt die Antwort für mich persönlich auch in der Veränderung innerhalb des Systems. Ne? Das ist meine Antwort, so wie du die Antwort auch für dich gefunden hast. Und ich würde mich, tatsächlich würde ich mich eigentlich freuen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, diese unterschiedlichen Kämpfe anzuerkennen.
Voll. Und die gemeinsam zu denken. Ich finde es doch so wichtig, dass man diese Kämpfe einfach auch gemeinsam denkt. Ich bin jetzt bei Fridays for Future, ich bin bei der Linksjugend und bei der ISD und ganz oft, wenn ich bei Fridays for Future bin, ich war im Dannröderwald, wo mal die Community gesagt hat, wir führen gerade andere Kämpfe. Also das ist eine weiße Bewegung, die sind gerade für die Kinder ihrer, für die Zukunft, die kämpft gerade für die Zukunft der weißen Kinder, nicht für uns. Und uns betrifft es irgendwie am meisten. Und ich versuche zu sagen, okay, but still, das, was sie tun, ist super wichtig und das ist gut. Und wie können wir das gemeinsam denken? Wie können wir die Zugänge für die schwarze Community bei Fridays for Future finden? Wie können wir Fridays for Future und, weiß ich nicht, die ISD gemeinsam denken? Und das ist so wichtig. Das ist das, was du gerade gesagt hast. In diesen Bewegungen bin ich drin und ich versuche, die Barrieren aufzubrechen. Und da versuche ich wirklich irgendwie, diese Zugänge zu schaffen. Ich gehe in diese Räume und was, glaube ich, ganz viel nicht bewusst ist, wie schmerzlich auch solche Räume sind. Und wie was das auch mit einem macht. Das ist, ich habe immer diese Rüstung auf und ich gehe da rein und ich sehe die weißen Menschen und ich sehe deren Blicke und ich weiß genau, was sie denken und die Blicke, die einem sein ganzes Leben lang gefolgt haben. Und dann reden wir über rassistische, weiß ich nicht, Gesetze vielleicht, über, keine Ahnung, Dinge, die einfach einem wehtun. Ja. Und ich sitze erstmal dort und ich bin da in diesem Raum und das macht was mit einem. Absolut. Und du gehst dann raus und kannst dich erst dann lösen, wenn du diesen Raum verlassen hast. Absolut. Ohne und ganz oft denkt man sich, okay, habe ich genug gesagt? War das jetzt in Ordnung? Und man hat seine Insecurities, die man sonst noch so als Frau mit sich trägt. Und das ist ein totaler Kampf. Und
ich weiß. Ich habe letztens diesen, also wenn man diesen Begriff Beispiel Rassismus, Antirassismus nimmt, ich dachte, es ist eher ein Schleudergang, to be honest. Also so in einem Raum zu sein, voll mit weißen Menschen und sich da zu positionieren, da den Raum zu nehmen, da Space zu nehmen, zu sagen und dann auch noch die eigene Wahrheit zu sprechen, das kostet so viel Kraft und das nimmt so viel. Und ich finde auch immer, also ich habe das Amina auch mal, also Aminata Touré auch schon ganz oft gesagt, für mich einer der radikalsten Momente auch im Kontext von Politik und innerhalb des Systems war, als ich sie gesehen habe in einem deutschen Landtag.
Yes.
In einem weißen deutschen Landtag, wo sie Mai Ayim zitiert. Oder dich zu sehen, wie du da stehst und einfach, weißt du, that's radical to me. Also, und das ist für mich auch revolutionär.
Oh,
und,
ich hab gerade Gänsehaut.
Ja, aber das so, und das finde ich, also das kostet so viel, ich habe so viel Respekt für diese Arbeit und so, ich wünsche mir dafür einfach auch eine Anerkennung und einen Respekt und ich finde das einfach wichtig, nochmal zu benennen, also how radical this is. This shit is radical.
Ja.
In diesen Räumen zu stehen.
Ich wurde noch nie so schön radikal genannt. Schön. Ja, toll. Ja, da hast völlig recht. Das ist radikal und es ist eine schöne Art, irgendwie radikal genannt zu werden. Und es ist Arbeit, die wertgeschätzt werden muss. Und gleichzeitig, das habe ich ja ganz am Anfang gesagt, gibt es einfach auch so viel zurück. So. Und allein, wenn ich dann höre, Noah und danke und wir werden mit unserem Kopftuch LehrerInnen werden. Oder mein Neffe hat in der Schule gesagt, jemand hat das N-Wort zu ihm gesagt. Und dann hat er gesagt, wenn du das noch einmal sagst, dann rufe ich meine Tante und die macht eine Demonstration gegen dich. Und das ist so, und das ist so, I love it. Und die sind einfach gefestigt in ihrer Sprache jetzt schon. Dinge, die ich damals nicht konnte. Und meine Schwestern, die wissen ganz genau, we got Noah in our back. Und es ist total schön, dass sie sich selbstständig positionieren können, dass sie irgendwie rassismuskritisch jetzt schon sind und Worte dafür finden können. Und ich finde, dass deine Arbeit, Aminatas Arbeit, meine Arbeit, die Community-Arbeit so viel Veränderung innerhalb der Community schafft. Auch wenn noch nicht mal außerhalb, sondern dass wir wissen, dass wir ein Standing haben, dass wir heilen können, dass wir wissen, dass es nicht mehr in Ordnung ist, dass wir nicht mehr leise sind. Das ist so schön.
Nie wieder leise.
Es gibt einfach so viel. Ja.
Absolut. Und ich würde mir auch diese Anerkennung übrigens auch transgenerational wünschen. Wenn ich mir noch was so wünschen würde, dass ich mir eine größere oder eine stärkere Verbindung zwischen den Generationen vor uns und den Generationen nach uns. Also dieses, ich wünschte mir eigentlich, wir hätten so ein System. Ich habe mal gehört, dass es in den USA in vielen Communities auch schon gibt, dass es, weißt du, die Position der Elders gibt, die quasi den Wisdom und die Weisheiten weitergeben und Respekt bekommen dafür, was sie vor uns geleistet haben. Weil, I mean, jeden Schritt, den ich gehe, gehe ich, weil es schwarze Frauen gab, die vor mir gegangen sind. Und gleichzeitig aber auch eine Anerkennung gibt für den, ich sage ist mal jugendliche Energie und Kraft und neue Impulse und Dinge nochmal anders zu sehen, und weil bestimmte Kämpfe schon gekämpft sind. Und da würde ich mir auch in dieser Linie würde ich mir mehr Zusammenhalt und das zusammenzudenken wünschen.
Voll, da hast du was ganz Wichtiges angesprochen. Ich rede ganz oft mit meiner Oma und meiner Mutter darüber, wie es damals für sie war und was sie gemacht haben und wo sie sich sehen. Und ich finde auch, dass die Begriffe Schwarz und POC natürlich nicht von allen auch innerhalb der Community genannt werden. Wenn ich zu meiner Mutter gesagt habe, jetzt, wir sind alle schwarz, sagt meine Oma bis heute irgendwie sowas wie, wir sind Somali. So, und ich verstehe, woher dieser Gedanke kommt, und baue auch das Verständnis auf, weil ich genau weiß, das war ihre Identität, mit der sie sich hier auseinandersetzen musste. Und she needed to say that. So.
Ja.
Und das ist voll schön, dass man, das ist total wichtig, dass man diese Kämpfe irgendwie auch verbindet. Und ich wertschätze das total, das, was meine Mutter gemacht hat. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie viel sie durchgemacht haben muss. In dieser Gesellschaft die Sprache nicht zu beherrschen, ist nochmal eine ganz andere Vergangenheit, die sie, also das ist immer ein anderes Standing, den sie hatte als ich jetzt, aber voll schön auch, dass ich davon lernen konnte und lernen durfte und dass mich das auch empowert hat. Und dass sie irgendwie ein Vorbild dafür war, dass ich heute hier sitze und kämpfen möchte und Widerstände leiste, weil dass sie das aufgearbeitet hat. Das weiß sie, glaube ich, gar nicht. Dass sie der Grund dafür ist, dass ich überhaupt in diese Räume gehe und dass ich das mache. Und ich sage ihr das ganz oft und dann sagt sie so, ja, aber warum, was habe ich denn gesagt? Ich habe immer, Mama, du hast jedes Mal gesagt, kämpfe. Nimm dir diese Räume und du bist schwarz und du bist schön und du bist eine Frau und wenn du dein Kopftuch tragen willst, trägst du es und wenn du es nicht tragen willst, ziehst du es aus und niemand hat dir irgendetwas zu sagen, außer du selbst, und das hat so viel gemacht mit einem und schön, dass es unsere Mütter gibt.
Ja, also wahnsinnig berührend, total schön und genauso wie du es gesagt hast. Was kannst du schwarzen jungen Frauen sagen, die vielleicht noch zögern, den Weg einzuschlagen, in die Politik zu gehen, aber die damit liebäugeln und für die du natürlich das besagte Vorbild auch bist? Und was würdest du ihnen mitgeben in ihren Koffer des Empowerments, der Kraft?
Also ich würde sagen, sucht euch diese Räume, sucht euch erstmal eure eigenen Räume, tut euch zusammen, geht in die Communities, schafft safe spaces und träumt nicht nur davon, sondern spricht auch eure Träume aus. Also wenn ihr sagt, ihr wollt in die Politik gehen, dann redet mit Menschen darüber. Wo sind meine Chancen? Wo kann ich mich hinwenden? Welcher Partei gehöre ich erstmal an? Also ein Informationsfluss, aber auch gleichzeitig finde ich es wichtig, dass man in der Community so einen Halt hat, weil wenn ich nicht meinen safer Space in der Community gehabt hätte, hätte ich mich gar nicht getraut, in die Politik zu gehen, weil ich weiß, okay, if anything, wenn mir irgendwas dort passiert oder wenn ich mich nicht wohlfühle oder wenn ich einfach exhausted bin und müde bin, dann gehe ich zurück in meine Community und gebe das zurück, was mir gesagt wurde, oder heile erstmal dort so. Und wie ihr das ausdrückt, ob ihr eine Demo macht, ob ihr Aktivis seid, ob ihr Social Media Accounts aufmacht, ob ihr Bildungsarbeit innerhalb der Community leistet oder außerhalb, lasst euch das nicht nehmen. So, so go for that und go for it, und das ist euer Weg. Und ich will einfach nur Mut machen, diese Wege zu gehen. Und ich weiß, dass es schwierig ist, aber ich weiß auch, dass man sehr viel Unterstützung hat und dass man so viel Kraft auch von der Community schöpft. Ja.
Wow, das ist eigentlich das perfekte Schlusswort schon.
Ja.
Ja, also weil meine allerletzte Frage wäre, was möchtest du den ganzen Schwestern zurufen, die jetzt zuhören? Und vielleicht möchtest du noch was ergänzen, wenn du an alle Schwestern denkst, an junge schwarze Frauen, die jetzt anfangen, sich zu politisieren, die sich die Räume suchen. Du hast jetzt schon ganz viel gesagt, aber wenn du noch was ergänzen möchtest, sehr gern.
Ich ergänze nur, glaube ich, nochmal das, was ich an meiner Rede gesagt habe. Und das sage ich jetzt ganz oft und weil ich auch daran glauben möchte und weil ich davon überzeugt bin, auch an die Schwestern, die Struggle gerade haben mit ihrem Kopftuch, mit ihren Hijabs, einen Beruf zu finden, die Ängste vor Ängsten stehen aufgrund der Gesetze, die in diesem Land sind, an schwarze junge Frauen, die sich politisieren wollen. Gebt nicht auf, there is hope, honey, change is gonna come. Tragt euer Tuch, wenn ihr es tragen wollt. Und das ist euer Glaube. Heimat ist Glaube und Heimat ist schwarz. Und ihr seid schön, so wie ihr seid und seid das, was ihr sein möchtet.
Ich habe nichts dem zuzufügen, ihr Lieben. Das alles, was ich jetzt sagen kann, sounds nichtig. Ich möchte mich einfach bei dir bedanken.
Danke dir.
Danke, dass du gekommen bist, dass du diesen Raum mit so viel Kraft und so viel Liebe und so viel Revolutionary Spirit gefüllt hast. Ich bin komplett in awe. Ich habe einen riesen Respekt vor dir, vor deiner Arbeit, vor dem, was du machst. Ich sehe diese Generationen von jungen schwarzen Mädchen, jungen schwarzen muslimischen Mädchen, die und allen überhaupt, alle, die dich sehen und irgendwie deren die sehen, die sich sagen können, I can be what I can see, weil sie dich sehen und dann irgendwie wissen, du bist da und empowerst sie und du empowerst mich total und vielen herzlichen Dank für alles, was du tust und ich wünsche dir so viel weitere Kraft und Energie und auch gute Räume, Räume voller Liebe und Kraft und herzlichen Dank, dass du hier warst.
Danke, dass ich da sein durfte und das ist gerade so schön, die letzten Worte. Das macht mich total emotional. Danke, Tupoka, und ich glaube, dass du einfach so viel in dieser Gesellschaft zurückgegeben hast und uns, ich hatte für alle ZuschauerInnen, ich bin total ausgeflippt, als ich sie gesehen habe und fast ohnmächtig geworden. Und es ist, du bist so ein Role Model für so viele Menschen und du gibst uns so viel Hoffnung und so viel Kraft und ey, und egal wohin wir gehen, wir sind so, Tupoka ist der. Und sie ist mit uns und Dankeschön. Und ich glaube, ich spreche für viele, wenn wir sagen, dass wir dich einfach lieben, ohne dich zu sehen und ohne dich zu kennen, weil wir deine Worte einfach so toll finden.
Zusammen sind wir einfach weniger allein.
Yes!
Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke an alle, die zugehört haben. Ich bin auch total emotional, deswegen höre ich jetzt auf. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet alle Infos in den Shownotes. Folgt nur sofort, wenn ihr es noch nicht tut. Cheer her on. Und ja, vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal hier bei TuPodcast.
TuPodcast.
Der Podcast von Tupoka Ogette. Gespräche unter Schwestern.
Heute stelle ich euch ein Black-owned Business der Berliner Thabo und Paul vor. Iniko ist eine Clothing-Brand, die traditionelle afrikanische Stoffe mit Urban Streetwear verbindet. Ihr afrodeutsches Dasein in Berlin wird bei Iniko durch eine German Afro Fusion zum Ausdruck gebracht. Ihr Konzept besteht darin, so viel kreativen Freiraum zu lassen wie möglich. KundInnen können aus einer Vielzahl von Designs wählen und diese mit verschiedenen Stoffen kombinieren. Iniko bietet 4 verschiedene T-Shirt-Farben an, schwarz, weiß, blau und grau, mit mehr als 450 Kombinationsmöglichkeiten. Auf iniko-clothing.com findet ihr nicht nur coole Shirts, sondern auch Caps im Cord-Look. Wie immer findet ihr alle Infos in den Shownotes.